Hallo liebe Leser, ich bin Wolfgang Schwert, Buchautor und Kulturblogger. Meine Schwerpunktthemen sind Kulturgeschichte, Seefahrt und Katzen. Und so ist es kein Wunder, dass eines meiner Bücher, die im Berliner Vergangenheitsverlag erschienen sind, den Titel Forscher, Katzen und Kanonen trägt. Darin geht es um das Leben und die Arbeit an Bord von Forschungsschiffen des 18. und 19. Jahrhunderts. Im Kapitel, das ich Ihnen heute vortrage, reisen wir vornehmlich an Bord der HMS Investigator, dem Schiff Matthew Flinders, der nicht nur Australien vermessen, sondern auch seinen geliebten Schiffskater Trim eine Hommage gewidmet hat. Dem begegnen wir gleich zu Anfang in der Messe der Midshipmen, deren sich das Kapitel zwischen Achterdeck und Vorschiff junge Herren jeden Alters annimmt. Dass Trim auch am Tisch der Offiziere speisen durfte, versteht sich angesichts seiner guten Manieren von selbst. Ob der freundliche Kater allerdings auch bei den Kapitänsdinners mit den Wissenschaftlern geduldet war, geht aus Flinders Trim-Tagebuch nicht hervor. Sicher ist jedoch, dass der Schiffskater ständiger Gast in der Messe der Midshipmen war. Dort stellte er sich pünktlich 15 Minuten vor dem Essen ein und wartete geduldig, bis alle Platz genommen hatten und aufgetragen war. Dann schritt er von Tischgenossen zu Tischgenossen. Ein sanftes, höfliches Miau, und jeder, der ihn kannte, gab ihm ein Stückchen seines Mahles ab, das sich der Kater vorsichtig und geschickt mit der Pfote von der dargebotenen Gabel angelte. Wer dem Gentleman Agreement allerdings nicht nachkam, von dem holte sich Trim den ihm zustehenden Teil auch selbst. Die leichtesten Opfer waren dabei vor allem jene junge Herren, deren Redefluss auch beim Essen nicht versiegen wollte und die daher ihre Gabel mit dem Happen bis zur nächsten Redepause unbeaufsichtigt in der Luft hielten. Und dann gab es noch die Schlinger. Jene Gentlemen, die kaum wagten, zwischen den einzelnen Bissen Atem zu holen und meinten, gar keine Zeit dafür zu haben, Trim den ihm zustehenden Anteil abzutreten. Da musste Trim, schon allein um der Disziplin und Erziehung der jungen Herren willen, zu drastischeren Maßnahmen greifen. Flinders berichtet, dass der Kater einmal, nachdem der letzte Bissen gerade im Munde eines solchen Midshipmans verschwunden war, an dessen Weste zum Gesicht hochkletterte. Mit beiden Vorderpfoten zog er die Mundwinkel des verblüfften Fähnrichs auseinander, und als dieser vor Überraschung einen unartikulierten Laut ausstieß und dabei die Lippen öffnete, fischte sich der damals noch junge Kater den Bissen blitzschnell aus dem Mund. Keine Frage, so ein Schiffskater brachte durchaus ein wenig Abwechslung in das Leben der Midshipmen. Deren gesellschaftliches Leben an Bord beschränkte sich im Wesentlichen auf die gemeinsamen Mahlzeiten. Die wurden in der Fähnrichsmesse eingenommen, ein großartiger Begriff für die zwischen den Seekisten angebrachten Tischplatten, über denen zum Schlafen die Hängematten aufgespannt wurden. Als Bänke dienten die besagten Seekisten. Natürlich gab es gewisse Unterschiede zu den Lebensbedingungen der normalen Seeleute vor dem Mast. Ein wenig mehr Platz hatten die Midshipmen schon, und selbstverständlich stand ihnen auch dienstbare Geister zur Verfügung, so etwa ein Steward, der sich um das Servieren der Speisen und den Haushalt der Midships-Wohngemeinschaft kümmerte. Trotz allem war der Dienst an Bord durchaus hart und gerade auf einem Forschungsschiff seiner Majestät auch gefährlich, wie das Beispiel von Cooks unglücklichem Midshipman gezeigt hat. Außer aus den Erwähnungen in den Log- und Tagebüchern der Reisebesellschaft ist über Monkhouse nichts weiter zu erfahren. Viel spricht dafür, dass der Retter der Endeavour ein Seemann war, der wie Cook vom Unterdeck eines Frachtschiffs über die Ankerkette zum Offiziersanwärter aufgestiegen war. Seine Karriere hätte durch die lobenden Erwähnungen in Cooks und Banks Reisenotizen sicherlich erheblichen Auftrieb erhalten, wäre er nicht 1771 der Seuche zum Opfer gefallen. Auch die Laufbahn des William Taylor von der Investigator endete bereits während der Expedition. Am 21. Februar 1802 ereignete sich ein Unglück, das neben Flinders Freund und Weggefährten aus alten Tagen, den Master John Thistle, und 6 Seeleuten auch Midshipman Taylor das Leben kostete. Der Kapitän hatte die Gruppe ausgeschickt, um am Cape Catastrophe an der Südküste Australiens nach Frischwasser zu suchen. Am Abend konnten die Männer der Investigator noch beobachten, wie der Kutter von der Küste zurückkehrte. Aber das Boot, das in der zunehmenden Dunkelheit außer Sicht geriet, kam nie an. Bei der Suche am nächsten Tag fand man lediglich den Kutter Kiel oben treibend. Offensichtlich war das Boot in einer Wasserwalze der starken Gezeitenströmungen gekentert und die Besatzung, von denen nur 2 Männer schwimmen konnten, dabei ertrunken. Dass der Job eines Midshipman auf einem Expeditionsschiff seiner Majestät besonders gefährlich war, ist kein Zufall. Bereits während ihrer Ausbildung mussten hier die Offiziers-Azubis Aufgaben und Verantwortung übernehmen, die auf den großen Schiffen der regulären Navy üblicherweise Offizieren übertragen wurden. Und natürlich war es ein Unterschied, ob der Midshipman Teil einer, je nach Schiff, bis zu 1000 Menschen umfassenden, gut eingespielten Militärmaschinerie war oder einer auf sich selbst gestellten kleinen, kaum 100-köpfigen Einheit, die den Auftrag hatte, unbekannte Regionen des Erdballs zu erforschen. Flinders selbst hatte schon als Fähnrich intensive praktische Erfahrungen in Erkundung und Vermessung an der australischen Küste gesammelt. Er wusste, was seine Midshipmen dort erwartete. Daher erließ er am 21. August 1801 auf dem Weg von Madeira zum Kap der Guten Hoffnung folgenden Befehl an seine Offiziere und Gentlemen of the Ship. Der Kommandant, erfreut über die Aufmerksamkeit, die die übergeordneten Offiziere des Schiffes bereits den astronomischen Beobachtungen entgegengebracht haben, ordnet hiermit an, dass die Offiziere während der Reise in die tropischen Breiten 4 statt 3 Wachen gehen, bis ein anderer Befehl ergeht. Der Befehl räumte seinen Offizieren und Gentlemen, also den Offiziersanwärtern, scheinbar mehr Freizeit ein. Unerfahrene Untergebene hätten das durchaus als Schwäche des jungen Kommandanten missverstehen können. Vielleicht hatte der Midshipman Nathaniel Bell den Befehl tatsächlich missverstanden. Vielleicht war ihm aber nach der anschließenden Erklärung Flinders auch bewusst geworden, dass die Reise mit der Investigator weniger Komfort, vor allem aber auch weniger Chancen auf schnelle Karriere und Wohlstand bot, als der Dienst in der regulären Navy. Jedenfalls bat er darum, nach England zurückkehren zu dürfen. Und so überstellte Flinders den Fähnrich in der Falls Bay am Kap der Guten Hoffnung am 30. Oktober auf die HMS Hindustan. Im Gegenzug kam Dennis Lacey von der HMS Lancaster an Bord der Investigator. Wie seinem Vorgänger und Vorbild James Cook war auch Flinders daran gelegen, nur mit Freiwilligen auf die Reise zu gehen, und er legte Wert darauf, dass seine Leute seine Befehle verstanden. Die Erläuterung zu seiner Anordnung, 4 Wachen zu gehen, liest sich im Logbuch folgendermaßen: Diese Maßnahme ist ausschließlich in der Absicht erlassen worden, den Offizieren mehr Zeit zur Verfügung zu stellen, um sich mit Astronomie, Vermessung, Kartografie zu befassen und so viel wie möglich über die Dinge zu lernen, die notwendig sind, um sich erstklassig für die Ausführung der schwierigen Aufgaben vorzubereiten, mit der wir beauftragt sind. Und der Kommandant vertraut also darauf, dass dieser Zuwachs an Freizeit für den Zweck verwendet wird, zu dem er gegeben wurde. Die Herren des Achterdecks sind in der gleichen Hinsicht und mit gleicher Absicht eingeschlossen. So, das war der Auszug aus Forscher, Katzen und Kanonen aus dem Leben der Midshipmen. Ich hoffe, Ihnen hat das gefallen und Sie überlegen sich, ob Sie nicht Lust haben, das Büchlein zu bestellen.